In Wien würden sich nur wenige Orte finden, die so eine wechselhafte Geschichte durchmachten wie das Gebiet des ehemaligen Flugfelds Aspern am Rande des 22. Bezirks in unmittelbarer Nähe zum Machfeld. Bis 1912 landwirtschaftlich genutzt, wurde dort der wichtigste Flughafen der Doppelmonarchie und der Ersten Republik gegründet. Von hier flogen in der Zwischenkriegszeit zahlreiche Fluglinien unterschiedliche Destinationen in ganz Europa an und landeten riesige Zeppeline. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor der Flughafen bald seine Bedeutung, wurde Standort für eine der größten Motorenwerke Mitteleuropas und nun endgültig zu einem der wichtigsten Stadterweiterungsgebiete der Stadt Wien, wo heute vor allem viele junge Familien ein neues Zuhause in grünem und künstlichem See mit U-Bahn-Anschluss direkt in der City vorfinden, verdienten angehende Formel-1-Weltmeister ihre ersten Sporen, wurden Millionen Autogetriebe gebaut und starteten jene Bombenflugzeuge, die große Teile von Belgrad 1941 in Schutt und Asche legten. Dass aber auch heute noch Aspern im Mittelpunkt aktueller stadtpolitischer Diskussionen steht, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, wieso hast du uns denn den heutigen Ort mitgebracht?
Ja, die heutige Folge der Geschichtskreislerei beschäftigt sich mit einer besonderen Ecke von Wien, die also in den letzten 100 Jahren, kann man sagen, mehrmals den Charakter gewechselt hat. Also trotz seiner peripheren Lage immer auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und aus diesem Grund haben wir auch einen sehr kundigen Gast heute eingeladen, nämlich Wolfgang Stritzinger. Er ist Kustos für Schiff und Luftfahrt im Technischen Museum Wien. Und kurz nur zur Erläuterung, also ein Kustos oder beziehungsweise eine Kustodin ist also jene Person, die für einen bestimmten Sammlungsbereich oder für eine Sammlungsgruppe verantwortlich ist und fürs Aufbewahren, Sammeln, Präsentieren. Und im Fall von Wolfgang im Technischen Museum ist er zuständig für alles, kann man sagen, was fliegt und schwimmt und technischer Natur ist. Also hallo Wolfgang.
Ja, hallo. Danke vielmals für die Einladung. Danke Walter, danke Andreas. Ich gehe davon aus, ihr wollt ein bisschen was über die Geschichte des Flugfeld Aspern erfahren. Aspern war ja eigentlich das erste wirklich große Flugfeld und der erste große Flughafen in Wien, der 1912 gegründet worden ist. Es gab natürlich schon andere Flugfelder in der damaligen Zeit. Ich erinnere nur an Wiener Neustadt, ja, Simmeringer Heide, aber auch Fischerment, wo die aeronautische K&K Aeronautische Anstalt beheimatet war. Aber für die Starrflügler, also für die richtigen Flugzeuge, war dann eben als richtig großes Flugfeld Aspern vorgesehen. Man hat da innerhalb von wenigen Monaten eigentlich ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Flugfeld hergestellt. Man hat die ganze Piste gewalzen, also es war noch nicht asphaltiert, das kam erst dann in den 30er Jahren, beziehungsweise betoniert, muss man eigentlich richtigerweise sagen. Es war unbefestigt, es war nicht versiegelt, aber es war eben schon eine sehr plane Fläche, wo die damaligen Flugzeuge natürlich auch ein sehr, sehr großes Areal vor sich hatten, wo sie landen und starten konnten.
Darf ich fragen, was waren denn das für Flugzeuge, die da so gestartet und gelandet sind?
Das waren ganz, ganz stark diese erste Generation der Aufklärer. Wir denken alle an die Ettrich-Taube, die ja auch bis in den, quasi in die Anfangsjahre des Ersten Weltkriegs als Aufklärer geflogen ist. Und dann vor allem der Lohner Pfeilflieger. Da ist auch die K&K-Fliegerstaffel ausgestattet worden von der Firma Lohner, die sich sehr wohl an Ettrich orientiert haben, aber auch im Baumuster etwas modifiziert haben.
Also militärische Luftfahrt und zivile?
Na, bis 14 war es eigentlich zivil. Kann man eigentlich im Wesentlichen so sagen, aber die Standardmuster waren neben Bachalowski, Leroux, waren dann auch natürlich eben vor allem diese Rumplertauben, die recht, recht stark eingesetzt worden sind. Also die Verschneidung zwischen Militär und ziviler Luftfahrt war unübersehbar, das schon.
Ja. Es gab ja dort auch eine sehr große Industrie, auch im 22. Bezirk, die Flugzeuge hergestellt haben. Also die Lohnerwerke, sonst was, war das die Voraussetzung natürlich auch für dieses große Interesse an der Luftfahrt und Flugzeugen?
Ich glaube eher, dass die Motivation wirklich diese große freie Fläche war. Wiener Neustadt hätte ja eigentlich ähnliche industrielle Voraussetzungen gehabt, aber eben die Nähe zum Zentrum Wien, war, glaube ich, die ausschlaggebendere Komponente. Sonst wäre eigentlich Wiener Neustadt auch dazu prädestiniert gewesen.
1912 wird das Flugfeld eröffnet, soweit ich gelesen habe, mit Riesenbremborium. Der Kaiser kommt, glaube ich, 6000 PKWs fahren vor. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
Das war eigentlich der Auslöser für diesen großen Massenansturm, waren mehrere Flugwettbewerbe. Allen voran die Fernflugkonkurrenz Berlin-Wien vom 9. bis 12. Juni 1912, aber dann eben die jährlich sich wiederholenden internationalen Flugmeetings von Wien, die meistens im Juni stattgefunden haben, eben bis zum Kriegsausbruch 1914. Und diese internationalen Flugkonkurrenzen, die haben bis zu 100.000 Leute am Tag angelockt. Ja. Das war eigentlich wirklich ein internationales Happening, wo alles gekommen ist, was sich für die Fliegerei interessiert hat.
Kann man sich das so vorstellen wie diesen Film, so diese tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten? Oder war das waren ja richtig auch Wettbewerbe mit hohen Preisgeldern auch?
Es waren erstens einmal Wettbewerbe mit hohen Preisgeldern. Es waren teilweise etwas skurrile Wettbewerbe. Schnellster Steigflug, Höhenwettbewerbe natürlich, die waren immer dabei. Weitflugwettbewerbe, dann mit einem Passagier, mit zwei Passagieren. Also die Belastungsgrenze der Flieger wurde da systematisch ausgetestet. Man muss aber, glaube ich, das ein bisschen entmythologisieren, das waren nicht mehr die tollkühnen Männer. Also nicht mehr ganz. Die waren ein bisschen vor 1910. Es ist schon da in eine etwas professionellere Richtung gegangen. Es hat zwar noch andere Konzepte gegeben, wie Schlagflügelapparate. Die gab's ja wohl. Ja. Es sind nicht alle Starrflügler, also alle Flächenflugzeuge in der bekannten Form dort anwesend gewesen. Es gab Doppeldecker schon früher. Es gab aber auch Hochdecker. Trotzdem, die Professionalisierung hat man damals bereits gesehen, wenn man sich die historischen Fotos anschaut.
Es gab ja sogar Pilotinnen, soweit ich weiß. Also so erste Frauen, die sich auch natürlich für diese Technik interessiert haben und auch sich in die Flugzeuge gesetzt haben. Nicht viele, aber doch einige. Aber 1914 gibt es dann wahrscheinlich eine Zensur, nehme ich an, mit Beginn des Ersten Weltkriegs.
So ist es. Also das dritte internationale Flugmeeting ist gerade zu den Schüssen in Sarajevo, nämlich am 29. Juni, also die Schüsse waren am 28. Juni, zu Ende gegangen.
Am 29. hat man es vielleicht noch gehört in Wien.
Ja, man ist dann natürlich dort nicht mehr zivil unterwegs gewesen und es ist dann sofort natürlich eine Fliegerersatzkompanie eingerichtet worden am Flughafen Aspern. Und bis, kann man im Wesentlichen sagen, bis 1922 war in Aspern eigentlich der zivile Verkehr im Wesentlichen stillgelegt.
Und nach 1922?
Nach 1922, man muss immer die Bestimmungen von Saint-Germain natürlich in Anbetracht ziehen.
Also der Friedensvertrag.
Der Friedensvertrag quasi nach dem Ersten Weltkrieg, dass auch, also erstens alleine die militärische Luftfahrt, aber auch vor allem die zivile Luftfahrt entsprechende Auflagen zu erfüllen hatte. Und man hat die dann eigentlich sukzessive immer wieder ein bisschen umgangen und ausgehöhlt. Ganz wesentlich war nach dem Ersten Weltkrieg die Gründung der ÖLAG 1923, der österreichischen Luftverkehrs AG, die Vorgängerin der heutigen Austrian Airlines. Und die ÖLAG hat damals eigentlich einen sehr cleveren oder eigentlich einen sehr probaten Schritt gemacht. Sie hat sich eigentlich gleich an eine sehr große Flugzeugherstellerfirma angehängt, nämlich an Junkers. Und sämtliche Flugzeuge, es gab eine einzige DC-2 dann in den 30er Jahren, aber grundsätzlich waren sämtliche Flugzeuge der ÖLAG waren Junkers-Flugzeuge. Das waren F-13, das waren G-24, das waren G-31 und auch je Junkers-52. Das heißt, man hat eigentlich ein direktes Abkommen mit der Firma Junkers gehabt. Das hat sich dann auch in der Transeuropa-Union wiedergespiegelt, wo man bis 1926, solange diese Transeuropa-Union bestanden hat, eigentlich als Fluglinie sich auch unter der Beteiligung der Firma Junkers zusammengeschlossen hat und international die Fluglinien abgeklärt hat.
Die britische Presse hat ja auch geschrieben, dass das Flugfeld ja auch das internationalste von Europa gewesen wäre. Das hieß, man flog wahrscheinlich auch unterschiedliche Destinationen an, oder?
So ist es. Also man hat sehr früh die Linie Paris, Prag, Wien und dann mit der Erweiterung nach Budapest aufgebaut. Wobei man dazu sagen muss, die allererste Fluglinie, die in Aspern den Heimatflugplatz gehabt hat, das war die französisch-rumänische Luftfahrtsgesellschaft, die sofort Paris-Istanbul geflogen ist. Da gibt es noch ein interessantes Detail, das offensichtlich auch historisch mit dem Friedensvertrag zu tun hat. Die hatten nämlich am Anfang 1923 das alleinige Landerecht in Aspern. Und wie die ÖLAG gegründet worden ist, musste sie eigentlich in dem ersten Jahr nicht, konnte sie nicht in Aspern landen, sondern musste in Wien-Jedelsee im Überschwemmungsgebiet einen Zwischenstopp machen. Wenn die Passagiere beispielsweise von Prag nach Wien flogen mit der ÖLAG, dann mussten sie dort umsteigen, da hat es eine Bodehütte gegeben, mehr oder weniger, neben einem Fluss, und da sind sie umgestiegen in Inundationsgebiet und sind dann auf Wasserflugzeuge der ungarischen Fluglinie umgestiegen, um nach Budapest weiterzufliegen.
Ich habe da auch so Fotos gesehen von Flugbooten, die auch in der alten Donau gelandet sind. War das auch ein potenzieller Flugplatz oder war das nur zufällig, dass da hin und wieder...
Wie gesagt, Jedelsee ist bis 1924 in Betrieb gewesen. Erst dann bekam die ÖLAG ein Landerecht auch in Aspern. Und dann sind sukzessive mehrere internationale Fluggesellschaften dazugekommen, die Aspern als Landepunkt und auch als Heimatflughafen ausgewählt haben.
Ich glaube, so ein internationales Ereignis auch oder dieser, ein Beitrag zu der Internationalisierung dieses Flugfeldes war ja auch die Ankunft des Zeppelins.
So ist es. Also der Zeppelin, man muss sagen, es gab mehrere Zeppelin-Ankünfte. Es gab schon 1913 einmal eine Zeppelin-Landung und dann eben 1931 mit der LZ-127 mit der Kraft-Zeppelin. Das war natürlich ein sehr großes Ereignis, weil man von diesen Luftschiffen damals noch immer begeistert war, auch wenn die große Zeit der Luftschiffe, vor allem in Österreich, ja, eigentlich schon, muss man ganz ehrlich sagen, vor dem Ersten Weltkrieg oder mit Beginn des Ersten Weltkriegs zu Ende war. Ich erinnere nur an die Körting-Katastrophe in Fischerment, wo also eine Körting mit einem Flugzeug zusammengestoßen ist. Und nach dieser Körting-Katastrophe hat die K&K-Fliegereinheit keine Luftschiffe mehr verwendet.
Also es gab das Flugfeld, es gab aber nach wie vor noch parallel eigentlich diese Industrie. Die hat ja noch, glaube ich, bis in die 30er Jahre in Stadlau und Umgebung, Floridsdorf, ja weiterhin Flugzeuge gebaut. Da gab es ja auch diese sehr bunte, schillernde und gleichzeitig sehr verrufene Figur des Herrn Castiglioni, also eine Hassfigur von Karl Kraus, der ist ein Unternehmer, Kriegsgewinnler, und der hat ja nach wie vor noch dann in die Flugzeugindustrie investiert. Ein Beispiel ist ja die Aviatik Berg.
Die Aviatik ist bei Töne und Fiola gebaut worden, unter anderem. Nicht nur, aber gab es mehrere Lizenzbauten. Und da gibt es eben ein übergebliebenes Exemplar, eben im Technischen Museum. Auch da wieder diese Nachkriegsgeschichte, die da eine ganz wesentliche Rolle spielt. Eigentlich hätten mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain alle kriegswichtigen Materialien, alle Kampfflugzeuge zerstört werden müssen. Aber das eine oder andere hat dann doch überlebt. Es gibt auch noch immer wieder Bilder auf, unter anderem im Fotoband von Reinhard Keimel, wo auch immer wieder diese Schulflugzeuge zu sehen sind, die nichts anderes sind als Hansa Brandenburg oder eben Phoenix-Maschinen, die im Ersten Weltkrieg geflogen sind und die dann halt als Schulungsflugzeuge in den 20er Jahren weiterhin gedient haben. Was bei uns im Technischen Museum aber tatsächlich was Besonderes ist, die Maschine ist nicht weiter genutzt worden, die Aviatik, sondern die ist versteckt worden und ist dann ab 1927 tatsächlich im Museum ausgestellt worden, natürlich entwaffnet, also demilitarisiert, die Lafette ist runtergenommen worden, die Flügel sind geschnitten worden, um die Funktionsweise besser zu erläutern, aber man sieht natürlich ganz klar, das ist ein Kriegsflugzeug und das ist auch das letzte übergebliebene Kampfflugzeug der K&K-Fliegerstaffel.
Was ist eine Lafette?
Eine Lafette ist die Halterung, wo die MG drauf sitzt.
Da kommen wir ja auch gleich zur Militarisierung. Durch mit antidemokratischen Bewegungen in Europa, mit der Faschisierung Europas, spielen natürlich Flugplätze, Flughäfen eine immer wichtige Rolle auch für militärische Planungen. Also trauriger Höhepunkt war ja auch 1934 während den Februarkämpfen. Da wurde auch von Aspern, vom Flugfeld, der einzige militärische Einsatz auch gegen den Goethehof geflogen, von dem Herrn Godwin Bromowski, also einem Piloten, nachdem ja auch nach wie vor noch die Kaserne in Langenlebern benannt ist und das hoffentlich jetzt bald geändert wird. Die Diskussion gibt es ja schon länger. Aber natürlich während des Zweiten Weltkriegs spielt dann das Flugfeld wiederum eine wichtige Rolle für Militarisierung und militärische Aggression.
Man muss sagen, im Zweiten Weltkrieg war es ein Stützpunkt der deutschen Luftwaffe. Im Wesentlichen sind viele Bauten zerstört worden am Flugplatz Aspern. Es sind einige Hangars übergeblieben, wenn man sich die historischen Fotos anschaut. Und die Strukturen wurden dann noch bis 1955 von den Sowjets genutzt. Mit dem Staatsvertrag und der Wiedererlangung der Lufthoheit, wie man das so schön sagt in Österreich, konnten dann natürlich auch wieder sowohl private, aber auch Passagierflugzeuge grundsätzlich wieder aufsteigen. Aber, und das ist das Wichtige, man hatte damals bereits Anfang der 50er Jahre Schwechat ins Auge gefasst gehabt als zukünftigen Flughafen.
Warum Schwechat eigentlich?
Schwechat hat auch eine Vorgeschichte. Jeder glaubt, Schwechat ist erst 1960 mit der Eröffnung des großen Flughafengebäudes ins Leben gerufen worden. Das stimmt natürlich natürlich so nicht. Spatenstich war von Hermann Göring 1938 als Fliegerhorst. Aufgrund besserer klimatischer Bedingungen hat man sich das ausgesucht. War von der Einflugschneise einfach günstiger. Dazu kamen auch noch wirklich große freie Gründe. Vor allem von der Schwechater Brauerei, die man eigentlich der Schwechater Brauerei abgepresst hat im Naziregime. Und hat diese ehemaligen Brauereikeller dann ja auch später als Fertigungsstätten genutzt. Und aus dieser Entwicklung heraus war Schwechat eigentlich schon weiterentwickelt als Aspern.
Also ein interessantes Detail fand ich auch, dass eigentlich der militärische Einmarsch der Nationalsozialisten ja in Wien mit der Besetzung oder Bespielung des Asperner Flugfelds begonnen hat. Also am 12. März 1938 sind ja um 10.15 Uhr ungefähr die ersten Luftwaffenstaffeln gelandet. Und was nicht so bekannt ist, 5 Stunden vorher ist Heinrich Himmler mit 2 Maschinen und 50 seiner Getreuen, unter anderem auch Heydrich, gelandet, um eigentlich schon die Invasion oder beziehungsweise die Okkupation vorzubereiten und zuerst mal bei der Wiener Polizei und bei der österreichischen Polizei aufzuräumen. Also das Flugfeld spielt ja damals schon eine ganz enorm wichtige Rolle auch in dieser Faschisierung und Übernahme dieser Republik. Was auch natürlich auch interessant ist, hier fand auch natürlich Enteignung jüdischen Eigentums statt. Also soweit ich auch weiß, gab es auch einen jüdischen Anwalt, der große Flächen im Besitz hatte um den Asperner Flughafen und der wurde natürlich auch enteignet und diese Gildemeister-Aktion auch das Geld überführt. Und auch hier wieder, die Erben mussten sich nach dem Zweiten Weltkrieg herumstreiten und auch die Zweite Republik hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert hinsichtlich der Rückgabe dieser enteigneten, arisierten Gebiete. Es fand ja auch, glaube ich, soweit auch auf Zwangsarbeiterarbeit statt.
Ja, wobei da sind die Schwerpunkte ganz eindeutig in Schwechat-Heidfeld gewesen und in Floridsdorf, weniger in Aspern. Schwechat-Heidfeld selber war ein Außenlager des KZ Mauthausen, wo die Henkelwerke ihre Kampfflugzeuge gefertigt haben. Ganz zum Schluss wurde dann eben durch die Bombardierung der Schwechater Fertigungsanlagen, die sich im Wesentlichen auch nicht nur in den Hangars dort abgespielt haben, sondern eben auch in den Schwechater Brauereikellern, wurde ja in der Seegrotte unter anderem der Volkssieger hergestellt. Parallel dazu gab es eben Fertigungsanlagen in der Floridsdorfer Brauerei eben in Floridsdorf.
Das Flugfeld Aspern hat ja auch noch einmal eine sehr tragische Rolle während des Zweiten Weltkriegs gespielt. Von dort gingen ja auch die Bombardements aus nach Belgrad. Also Belgrad wurde ja im April 1941 bombardiert.
Ohne Kriegserklärung.
Ohne Kriegserklärung. Also Belgrad wurde als offene Stadt auch erklärt, also nicht verteidigungsfähig. Und trotzdem wurden 2 Tage lang von Aspern aus diese Stadt bombardiert. Und ich glaube, so 40% der Häuser wurden zerstört bzw. beschädigt. Also auch hier leider sehr eine tragische Erinnerung an diese Kriegshandlungen, die von Flugfeld Aspern ausging. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg eben ging es ja in die sowjetische Verwaltung über.
Das heißt, bis 1955 stand dieser Flugplatz natürlich nicht für die zivile Nutzung zur Verfügung. Und erst nach des Abschlusses des Staatsvertrags konnte hier wieder der Sport- und Zivilflugplatz Aspern aufgesperrt werden. Wie gesagt, Schwechat war bereits als großer Linien- und Passagierflugplatz im Bau und damit wurde vom Aeroclub dieser Flugplatz Aspern noch einmal angemietet und in weiterer Folge nur mehr für die Sportfliegerei genutzt. Daneben aber auch gab es, um sozusagen scheinbar auch wirtschaftlich genug zu lukrieren, gab es eben auch Flughafenrennen und es gab also zahllose Motorsportveranstaltungen bis in die 90er Jahre hinein. Und erst als dann schließlich und endlich die Entscheidung gefallen ist, Aspern erstens einmal 1977 als Flugplatz zuzusperren und zweitens Aspern auch dann nach der Jahrtausendwende anders zu nutzen, ist also das Flugfeld als solches 2009 verschwunden.
Bei den Motorsportveranstaltungen, wie muss man das vorstellen? Autorennen mit Jochen Rindt oder wie?
Genau. Es gab 1961 gab es ein außer WM-Konkurrenz stattfindendes Formel-1-Rennen, wo Stirling Moss auf Lotus gewonnen hat. Auch Stars wie Günther Philipp, Schauspieler vor allem, aber auch Motorsportler sind dort gefahren. Es gab Tourenwagenrennen, es gab Motorradrennen, Go-Kart-Rennen, Formelrennen, vor allem natürlich kleinere Formel, Formel Ford ist dort relativ oft gefahren worden, bis in die 70er Jahre.
Jetzt habe ich noch eine bisschen sozialgeschichtliche Frage zur Fliegerei selbst. Also ich weiß nicht, ob du mir das so jetzt beantworten kannst, aber weil wir vorher gehört haben von Sportfliegerei, von Passagierfliegerei. Also ich habe das Bild, dass in den Zeiten, also sozusagen vor 55, das muss ja nur ganz ein kleiner Ausschnitt, ganz ein elitärer Ausschnitt der Gesellschaft gewesen sein, die das genutzt haben. Oder liege ich da falsch mit meiner Vermutung?
Also 1933 kann man zumindest sagen, dass Aspern bereits ein internationaler, wirklich internationaler Flugplatz war. Und die ÖLAG als österreichische Luftverkehrs AG war international die viertstärkste Passagierluftfahrtgesellschaft der Welt überhaupt. Hinter der Lufthansa, hinter der KLM und hinter der Air France.
Okay.
Gibt ganz stattliche Zahlen. Du hast natürlich recht. Natürlich war das beduchtes Publikum. Man muss sich ja nur die Passagierzahlen vorstellen. In einer F-13, in der ersten Junkers, sind überhaupt nur 4 Passagiere untergekommen. In der U-52 waren es dann irgendwas bei die 24, sowas in der Größenordnung. In der G31 auch. Die G24 hat 16 Leute transportieren können. Da kann man natürlich jetzt keine großen Margen machen.
Ja, und die Preise waren wahrscheinlich dementsprechend.
Natürlich. Ja. Lustig ist dann immer nur zu sehen, diese ganzen Maschinen in den 30er Jahren waren ja noch ohne Druckkabine ausgestattet. Es war auch erlaubt, bis in die frühen 30er Jahre das Fenster runterzulassen. Dann ist man dann halt da sozusagen Open Air drinnen gesessen. Es war nur verboten, dass man Flaschen und Gegenstände hinausgeworfen hat.
Okay. Also, durchaus zweckmäßig und sehr vernünftig.
Hat es Toiletten gegeben?
Ja, hat es gegeben. In der G31 gab es schon Toiletten und einen kleinen Waschtisch.
Okay. Aber wann ist eigentlich das letzte Flugzeug dann gelandet und gestartet?
77. 77 war eigentlich das Ende der Sportfliegerei. Also als internationaler Flugplatz ist Aspern 1977 außer Betrieb gegangen. Und zwar deswegen, weil in Schwechat eine zweite Piste eröffnet worden ist. Nämlich die 1634er. Nur zur Erklärung, 1634 gibt die Lagekoordinaten, die Lagerichtung an. Also eigentlich 160 Grad in eine Richtung, 340 Grad in die andere Richtung. Und wie diese zweite Flugbahn, also die zweite Startbahn, Start- und Landebahn in Schwechat eröffnet worden ist, war sozusagen das Einflussgebiet wäre von Aspern behindert worden und deswegen war Aspern als Flugplatz nicht mehr tragbar.
Und das Flugfeld bekommt danach eine neue Nutzung.
Es gab dann noch einige Veteranen und Jubiläumsrennen in den Nullerjahren, aber schließlich und endlich wurde die Entscheidung getroffen, Aspern komplett neu zu bebauen. Und das war dann 2009, dass die Pisten im Aspern endgültig abgerissen worden sind.
Und es wurde industriell genützt?
Es wurde nicht industriell genützt. Die industrielle Nutzung war ja bereits Ende der 70er Jahre mit der Errichtung des General Motors Werk.
Ah, da war ich mal filmen.
Genau.
Das ist recht spannend. Also das waren ja riesige, oder sind, weiß ich nicht genau, riesige Fertigungsstraßen für Motoren und Getriebe, oder?
So ist es. Das ist ein General Motors Werk, ist damals unter Bundeskanzler Kreisky geplant worden und man hat auch den Grund General Motors zur Verfügung gestellt. Man hat sich natürlich sehr viele Arbeitsplätze in Transdanubien erwartet. Hat ja auch funktioniert über, sage ich jetzt einmal, 40 Jahre lang. Die General Motors ist ja dann im Laufe der 2010er Jahre zu Stellantis gelangt.
Und was ist Stellantis?
Stellantis ist ein internationaler Autokonzern, wo PSA, also Peugeot, Citroën dabei ist, wo auch Opel dabei ist und wo man letzten Endes in den letzten 2-3 Jahren beschlossen hat, aufgrund auch der nachlassenden Nachfrage von Verbrennungsmotoren, dieses Werk stillzulegen und heuer im Juni, 2024 im Juni, wird das Werk endgültig zugedreht.
Ja, das waren ja 1983, waren ja über 2200 Personen dort angestellt und es wurden dort wirklich Millionen Getriebe dort produziert, also viele, viele Motoren für Opel. Also es war wirklich ein ganz ein wichtiges Zuliefererwerk und wie schon gesagt, zeitlang ein großer Arbeitsplatzgeber in diesem Teil von Wien. Danach, wie schon gesagt, mit der Krise der Automobilindustrie eben wiederum ein Umdenken. Aspern verliert als Industriestandort die Bedeutung, gewinnt aber wiederum eine neue Funktion.
Diese neue Funktion wird und ist ja bereits die Seestadt Aspern, die laut Planung im Endausbau für 25.000 Menschen Wohnort sein soll, aber auch 20.000 Arbeitsplätze bereitstellen soll. Das war ja auch selbstverständlich ein sehr, sehr gutes Überlegen, dass man zuerst öffentliche Verkehrsmittel nach Aspern gelegt hat, nämlich die U2. U2-Verlängerung 2012, 2013 eröffnet. Und bevor eigentlich noch der wesentliche Kern, die Kernbebauung stattgefunden hat, war da eigentlich schon ein öffentliches Verkehrsmittel.
Also Seestadt Aspern, das ist quasi das Gelände, das nicht industriell genutzt war von General Motors und das daneben, nehme ich an.
Das war das genau, ehemalige Flugfeld.
Genau, das ehemalige Flugfeld und der rund um den See, oder?
Ja, wobei dieser See meines Erachtens künstlich angelegt ist. Es ist ein kleiner Grundwassersee immer schon dort gewesen, den hat man halt entsprechend vergrößert. Da möchte ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist ein Grundwassersee auf jeden Fall, ohne Zuleitung, das ist fix. Und um diesen See herum hat man den südlichen und den nördlichen Teil von Aspern geplant. Der südliche Teil ist ja eigentlich mittlerweile fertiggestellt. Der nördliche Teil soll bis 28 noch weiter ausgebaut werden.
Und das soll ja das größte Stadterweiterungsprojekt Europas sein, oder?
So ist es, ja. Also mit 25.000 Einwohnern, glaube ich, gibt es kaum etwas, was da darüber liegt.
Mit dem dementsprechenden Folgen natürlich auch für Umwelt und Verkehr. Und diese Diskussionen verfolgen wir schon seit einiger Zeit. Es gibt ja Protestaktionen, es gibt Probleme mit der Verkehrsanbindung. Was kann man darüber erzählen?
Wobei, gibt es Probleme mit der Verkehrsanbindung? Du hast gerade gesagt, das ist der öffentliche Verkehr recht vorbildhaft vorher schon hingelegt worden.
Nein, es gab sehr widersprüchliche Pläne und Umsetzungen seitens der Stadt Wien. Einerseits die U2 wird ja zwar nur jeder zweite Zug nach Aspern geführt, weil man eben im Augenblick sagt, es sind noch zu wenig Leute dort, dass man jeden Zug nach Aspern führt, jeder ungerade Zug sozusagen, bleibt dann in Aspernstraße stehen. Das ist die eine positive Sache. Die zweite nicht so gute Sache ist, dass man leider Gottes auch ein bisschen vergessen hat, die Schnellbahnanbindung mit dem verlängerten 26er in der Hausfeldstraße zu koordinieren. Da bleibt jetzt im Endeffekt keine Schnellbahn direkt stehen, also kein Regionalzug eigentlich stehen. Man muss da bis Aspern Nord fahren und wieder zurückfahren, eine Station oder wie auch immer, um den 26er zu erwischen. Also die Anknüpfungspunkte sind nicht optimal.
Okay, weil also ich war ja bis jetzt nur 2-3 Mal in der Seestadt Aspern und mir fehlt es da ein bisschen an geografischer Vorstellungsvermögen. Das heißt, 26er ist die Straßenbahn,
nehme ich an. Die Straßenbahn, die bis Dorisdorf geht.
Genau, und die ist nicht koordiniert mit der Schnellbahn.
Genau.
Ah, okay, verstehe. Mhm.
Man hat also 2018 den Bahnsteig, den Doppelbahnsteig von U-Bahn und regionaler, also Machecker Ostbahn, um es korrekt zu sagen, hat man dort auflassen und hat jetzt den Anknüpfungspunkt, den Umstiegspunkt in Aspern Nord.
Deswegen muss man mit dem Auto hinfahren?
Nein. Das sagt vielleicht die Stadt Wien. Aber in weiterer Folge sprichst du natürlich ein zentrales Thema an. Es gab eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die besagt hat, dass es ein hochgradiges oder ein hochklassiges Verkehrsmittel geben muss, um Aspern Nord überhaupt bauen zu können. Das ist jetzt eine reine Interpretationsfrage. Es steht nicht in der UVP drinnen, im UVP-Bescheid, was für eine Art von hochgradigen Verkehrsmittel das sein muss. Die Gemeinde Wien und die Stadtregierung versteift sich halt seit Jahr und Tag darauf, dass es unbedingt eine Autobahn oder eine Schnellstraße sein muss. Und deswegen wird eben das Lobau-Autobahn-Projekt, das eigentlich vom Knoten Schwächert über Groß-Enzersdorf bis Süßenbrunn gehen soll, und dann eben eine Querverbindung über die Spange Seestadt und weiter nach Hirstetten, über Hirstetten zur A23, eine Verbindung schaffen soll, dass das die einzige Lösung ist, um dort Wohnbau überhaupt zu ermöglichen. Dem ist aber nicht so. Es wird damit geworben, dass Hirstetten, das ist ja gleich sozusagen ein bisschen westlich benachbart ist, der Seestadt, dass Hirstetten natürlich jetzt schon vom Pendlerverkehr und Durchzugsverkehr enorm belastet ist und dass mit dieser Stadtstraße, die ja bereits gebaut worden ist und wo leider die Proteste 21/22 nicht gefruchtet haben, dass die Anrainer dort mit 6.000 Autofahrten am Tag entlastet werden würden, wenn es diese tolle Stadtstraße jetzt endlich gibt, die ja zur Hälfte untertunnelt geführt wird und zur Hälfte oberirdisch. In Summe sind das 3,3 Kilometer, die bis in die Seestadt sozusagen gebaut werden. Schwieriger Punkt ist noch die Unterführung Hausfeldstraße, weil hier die Statik der U2 in Frage gestellt worden ist. Da wird im Augenblick noch nicht gebaut, da ist man noch am Planen. Aber letzten Endes wird dann die Anschlussstelle irgendwo in Aspern Nord sein, wo dann eigentlich das Bundesstraßenstück, die Spange Seestadt, anfangen würde, wo die Gemeinde Wien vorhat, das Geld einmal vorzustrecken und selbst zu bauen, um unbedingt einen Anschluss an die vielleicht zukünftig irgendwann einmal existierende hochklassige S1 zu finden.
Dann habe ich es aber immer falsch verstanden, wenn der Presse kam immer das rüber, als gäbe es Proteste wegen der Lobau.
Also die Lobau-Autobahn ist natürlich als solches, als Konstruktion, die eine hochgradige Donauquerung darstellen soll zwischen Schwächert, der Untertunnelung der Lobau und dann eben über Groß-Enzersdorf gehend bis ins Machfeld hinauf. Das wäre sozusagen diese große Achse, an die anzuschließen ist, über die Seestadt-Aspern. Die Lobau Autobahnproteste gehen ja schon seit über 20 Jahren. Also seit 2000 in etwa kann man sagen, gibt's da entsprechende Widerstände. Die Diskussionen waren 2003 auf einem ersten Höhepunkt. 2006 wurden dann die ersten Probebohrungen durchgeführt, die dann wieder sistiert worden sind. Also dieser Protest erstreckt sich eigentlich über mehr als 2 Jahrzehnte. Und deswegen ist es auch gebrandet worden, auch die Besetzung der Stadtstraße in Hirschstetten mit Lobau-Autobahn-Besetzung, was aber nicht, natürlich nicht stimmt, weil es sind vier Baulose. Es ist das unterirdische Baulos, das durch die Lobau durchgehen soll, von Schwächert rüber nach Großenzersdorf, von Großenzersdorf die oberirdische Strecke nach Süßenbrunn. Das ist das zweite Bundesbaulos. Das dritte Baulos ist die Anschlussstelle zwischen Rasdorf und Aspern-Seestadt. Das ist ein Bundesbaulos. Und das vierte Baulos, das ist jetzt die Stadtstraße, das eben von der Stadt Wien jetzt gebaut wird. Eigentlich war es immer die Besetzung 21, 22, die Besetzung von Hirschstetten.
Ja, fand ich total spannend. Also wie so ein Teil von Wien solche Charakterwandlungen durchgemacht hat. Also wirklich so vom Flugfeld hin zum Industriestandort und jetzt eigentlich zu einem doch etwas grün angehauchten, modernen Siedlungsprojekt. Am Ende des Tages, wer weiß, was Aspern sich noch, in welche Richtung sich entwickelt. Ich hätte noch eine Frage, nämlich in einem sehr dubiosen Lokal hat mich ein sehr dubioser Mensch einmal erzählt, dass natürlich auf dem Flugfeld Aspern auch UFOs gebaut wurden von den Nazis. Kann das stimmen?
Ich fürchte leider nein.
Weil die werden hinterm Mond gebaut, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also nein, Aspern ist nicht Iron Sky 2, sondern was dort einmal war, und das gab es natürlich auf jedem größeren Flugplatz, es gab eine Kompensierscheibe, die meines Wissens, wenn ich die Verortung richtig ansetze, ungefähr dort ist, wo der heutige Hannah-Arendt-Platz ist. Dort gab es eine Scheibe mit einem Betonrand, die aber drehbar gelagert war in der Mitte mit einem Holzteller, wo im Wesentlichen Flugzeuge draufgestellt worden sind, um sie richtig zu norden. Ja, jedes Flugzeug hat natürlich sehr viele elektromagnetische Bauteile drinnen, und um die magnetischen Sensoren entsprechend zu justieren und die Devianz entsprechend einzustellen, also die Abweichung von tatsächlich Nord, hat man sie dort auf die Scheiben hingestellt, hat das reine Richtungsnord eingestellt und hat diese Abweichung bei den Instrumenten entsprechend eingetragen.
Okay, das heißt, der Hannah-Arendt-Platz verbirgt eine UFO-Flugscheibe.
So ist es.
Endlich mal eine Verschwörungstheorie, die von der Geschichtskreislerei ausgeht.
Es ist leider ganz eine naturwissenschaftlich begründbare Sache.
Okay, super. Also danke, lieber Wolfgang, das war super spannend. Ich würde sagen, empfehlt uns einen Podcast und hört nächstes Mal wieder rein. Es verabschieden sich für dieses Mal Andreas,
Walter
und Wolfgang.
Wichtige Information.
Der langjährige ehemalige Kustos für Luftfahrt des Technischen Museums Wiens hat in seinem Buch Aspern, Geschichte des Flughafens, eine umfassende und reich bebilderte Geschichte des Flughafens von seiner Gründung bis Stilllegung in den 1970er Jahren verfasst, herausgegeben im Sutton Verlag 2009. Ein etwas anderes Porträt von Aspern als Stadtentwicklungsgebiet findet man in dem Buch Aspern, Reise in eine mögliche Stadt. Thomas Ballhausen, Andrea Grill und Hanno Milesi werfen einen alternativen und literarischen Blick auf das Stadtentwicklungsgebiet. Retrospektiv ein Versuch, wie vielleicht das eine oder andere anders gemacht hätte werden können. Ebenso eine kritische und gleichzeitig anerkennende Bestandsaufnahme zur Entwicklung des Stadtgebietes findet man in der Arbeit von Cornelia Tlabaya, Die Seestadt Aspern, ein Stadtteil im Werden. Die Autorin nimmt dabei vor allem Aspekte in den Blick, die sonst nicht so prominent im Vordergrund stehen, wie die Transformation des Umlandes bzw. den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen.